Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vorab, für die, die Farsi oder Arabisch sprechen, gibt es die Predigt ausgedruckt. Sie liegt hinten am Ausgang aus, also man kann sie sich holen. Gucken Sie mal in Ihre Bankreihe, ob da jemand ist, der vielleicht diese Sprache spricht und meine Worte jetzt nicht versteht, dass man das dann auch nochmal so weitergibt. Es war einmal eine Gemeinde, eine wachsende, eine blühende Gemeinde, eine große Gemeinde. Über die wäre viel Lobendes zu sagen, wenn da nicht diese Konflikte wären, dieses Untereinander, Parteien bilden wäre und aufeinander herabblicken. Unser Predigttext ist der Teil eines Briefes, den Paulus deshalb an diese Gemeinde schreibt. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Ich lese nach der Basisbibel. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die wir gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts mehr übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Obwohl sich die Weisheit Gottes in dieser Welt zeigt, hat die Welt mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, mit Hilfe einer Verkündigung, die als Dummheit erscheint, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Doch für alle, die Gott berufen hat, ob es nun Juden sind oder Heiden, wörtlich steht da Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Liebe Gemeinde, Paulus sagt, ich predige Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und jetzt gerade predige ich nur ihn, nur den gekreuzigten Christus. Sie werden es nicht verstehen, die Juden und die Griechen nicht. Aber so baut Gott seine Gemeinde. Ich möchte mich heute dem Predigttext von drei Seiten her nähern. Einmal mit Hilfe einer Karikatur, einmal mit Hilfe eines Bildes und eines Briefes und einmal mit Hilfe einer Geschichte. Ich fange mit der Karikatur an. Kann man sie sehen? Ist sie zu sehen? Okay. Ein solches Bild, eine Wandzeichnung aus dem 3. Jahrhundert, eine Karikatur, können wir sehen. Christus am Kreuz, dargestellt mit einem Eselskopf. Links daneben ein junger Mann, der zu diesem Christus aufschaut. Und darunter die Inschrift, die lautet Alexamenos, ich übersetze, Alexamenos betet seinen Gott an. Der Maler hat sich nicht viel Mühe gegeben. Man kann seine Gedanken fast hören. Wie dumm ist das denn? Euer Gott lässt sich kreuzigen. Euer Gott ist ein Esel. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken, als es diese Zeichnung ausdrückt. Und Alexamenos betet diesen Gott an. Er ist wohl auch ein Esel. Der Zeichner hat nicht mit Hohn und Spott gespart. Ich bewundere diesen unbekannten Alexamenos, denn er hat dem Spötter die Tiefe einer Wahrheit verkündet, die selbst in der Karikatur noch zum Ausdruck kommt. Da, am Kreuz, da hängt nicht irgendein dummer Mensch, der aufgrund eines Justizirrtums umkam oder gar ein Verbrecher. Da hängt Gott. Alexamenos betet seinen Gott an. Genau darum geht es. Auf den Punkt gebracht, da hängt Gott. Später schreibt Paulus in einem weiteren Brief an diese Gemeinde in Korinth: Gott war in Christus. Gott war in Christus, als er da am Kreuz hing. Das können viele nicht verstehen, dass Gott durch das Leiden Jesu am Kreuz selbst den Tod an sich erfährt und bleibend davon gekennzeichnet wird. Das ist der Trost, von dem Christen leben, auf den sie nicht verzichten können. Die berühmten Philosophen seiner Zeit haben sich darüber Gedanken gemacht, wer Gott ist. Aber auf ein Kreuz ist keiner gekommen. Und die Juden, die hoffen auf den Messias, aber nicht auf einen Gekreuzigten. Ärgern wir uns über diese Karikatur? Meinen wir, es wäre Zeit, dagegen aufzustehen, solches nicht zuzulassen? Wir haben ja schon Karikaturstreitereien erlebt. Ist das ein Anlass für Christen, auch einmal auf die Barrikaden zu gehen? Christus mit einem Eselskopf? In einer Predigt schreibt Margot Käßmann: Letzten Endes kann keine Karikatur unser Gottesbild beleidigen, weil die schlimmste Karikatur schon stattgefunden hat, nämlich als Gott selbst gekreuzigt wurde unter dem ironischen Schild Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das kann keine Karikatur toppen. Deshalb dürfen Christen auch niemals Karikaturen als Anlass nehmen, um gewalttätig zu werden. Wir sehen jetzt das zweite Bild. Auf diesem Bild sehen wir ebenfalls Christus am Kreuz dargestellt. Aber er hängt nur mit seiner linken Hand am Kreuz. Seine rechte, geöffnete Hand streckt er Kindern entgegen, die unter dem Kreuz stehen. Einige schauen auf zu ihm. Es ist das Bild eines leidenden, geschlagenen Menschen, der in seinem Leid sich dem Leiden anderer zuwendet. Das Bild trägt den Titel »Christus speist die hungernden Kinder«. Es wurde 1945 gemalt und dann als Plakat in der Londoner U-Bahn angeschlagen. Der Künstler aus Österreich lebt zu der Zeit als Geflüchteter in England. Der Blick geht unwillkürlich dann auch zu der Inschrift. Über dem Kreuz das bekannte Inri. Da ist dann aber noch eine andere Inschrift in Übersetzung, in Erinnerung an die Kinder Europas, die durch Hunger und Kälte Weihnachten sterben werden. Der Künstler nimmt vorweg, was erst noch passieren wird. Kinder werden leiden, werden verhungern, werden erfrieren. Dieses Jahr noch. Er erinnert sozusagen daran, vorab. In seinem Leiden am Kreuz ist Jesus an der Seite derer, die leiden. Er wendet sich ihnen zu. Er teilt ihren Schmerz, ihre Not und beschenkt sie mit Gottes Güte und Barmherzigkeit. So verstehe ich dieses Bild. Zurzeit lese ich mit Schülerinnen und Schülern einer Berufsschulklasse den Roman Oskar und die Dame in Rosa. Darin schreibt der krebskranke 10-jährige Oskar nach einem Besuch in einer Kirche an Gott: Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich dich dort hängen sah. Als ich dich in diesem Zustand gesehen habe, fast nackt, ganz mager, an deinem Kreuz. Überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornenkrone und der Kopf der dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott wie du, ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Und zu Oma Rosa, die nicht wirklich seine Oma ist, sagt er, Sie werden doch so einem nicht vertrauen. Diese antwortet, Warum nicht, Oskar? Würdest du dich eher einem Gott anvertrauen, wenn du einen Bodybuilder vor dir hättest? Wem fühlst du dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder einem Gott, der Schmerzen hat? Einem Gott, der Schmerzen hat, natürlich. Aber wenn ich der liebe Gott wäre, wenn ich so wie er alle Möglichkeiten hätte, würde ich mich um die Schmerzen drücken. Oskar, niemand kann sich um Schmerzen drücken. Soweit der Roman. Gott wählt diesen unbegreiflichen Weg des Leidens und der Schmerzen, um uns nahe zu sein in unserem Leid, in unseren Schmerzen. Und wer in Christus Gottes Heil für sich sieht und seine Heilung und Erlösung annimmt und die Kraft der Vergebung erfährt und entdeckt, dessen Leben verändert sich, nicht hin zur Traurigkeit, sondern zur Lebensfreude und Lebenskraft. Doch nun komme ich zum dritten Teil der Geschichte, der Predigt. Ich erzähle eine Geschichte. Wie kann die Verkündigung vom Kreuz der Gemeinde in Korinth und allen anderen Gemeinden, wo Uneinigkeit herrscht, weiterhelfen? Warum redet er hier nur vom Kreuz? Warum nicht von der Auferstehung, von den Geistesgaben, von der Nächstenliebe? Warum allein das Kreuz? Weil am Kreuz etwas geschieht, das in sich diese einende Kraft trägt. Und dafür möchte ich ein Beispiel erzählen. Die Geschichte handelt von einer kleinen, reformierten Gemeinde. In dieser Gemeinde gibt es noch 7 Mitglieder. Es gibt einen Pfarrer, der predigt, und einen Organist, der spielt. Und dann geschieht es, dass der Pfarrer berufen wird in eine andere Gemeinde und also die Gemeinde wechselt. In der Nachbargemeinde ist in der Zwischenzeit ein zweiter Pfarrer hingezogen und der scheidende Pfarrer bittet diesen Pfarrer, komm doch rüber in unsere Gemeinde und übernimm noch diese Gemeinde. Es sind ja nur wenige, das wird nicht viel Arbeit sein. Der Pfarrer stimmt zu und predigt in dieser Gemeinde. Und er predigt viel über das Kreuz und er predigt das Evangelium für alle Menschen. Er bringt seine Familie mit und die 7 Leute und die Familie sind jetzt in diesem Gottesdienst versammelt. Und dann kommen ein paar Neugierige und dann kommen noch ein paar mehr Menschen. Und viele dieser Menschen, die neu kommen, können die Sprache nicht sprechen, die in dieser Gemeinde bisher gesprochen wurde. Es ist in einem Land, wo mehrere Sprachen gesprochen werden und die 7 gehören gewissermaßen der Elite dieser Gemeinde an und die Leute, die jetzt hinzukommen, verstehen die Sprache nicht gut. Da bittet der Pfarrer eine junge Frau, für ihn zu übersetzen. Die Predigt findet 2-sprachig statt, jeden Sonntag. Die Frau selber ist nicht getauft. Aber mit der Zeit werden 2 Leute und dann noch viel mehr Leute getauft und diese Frau lässt sich auch taufen. Aber es gibt Probleme. So hat man sich das Zusammensein mit dem neuen Pfarrer nämlich nicht vorgestellt. Er sollte sich doch nur um die 7 Mitglieder kümmern. Die 9 sollten doch bitte in eine Kirche gehen, wo ihre Sprache gesprochen wird. Warum dieser Umstand mit der Übersetzung? Es wäre doch völlig normal und vernünftig, wenn sie in eine andere Kirche gehen würden. Es kommt zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Und auch mit den neuen Christen gibt es Konflikte. Sie wissen einfach nicht, wie man sich als Christ verhält. Und manchmal bringen sie Dinge aus ihrem alten Glauben mit und bringen sie mit in den Gottesdienst und vermischen alles. Das geht doch nicht. Und dann sind da noch ganz viele Arme. Sie kommen aus armen Verhältnissen, manche ohne Job. Es entsteht so eine Art diakonisches Werk. Da verlassen zwei der sieben Leute die Gemeinde. Eigentlich sind es private Gründe, ein dummer Streit. Und sie wollen nichts mehr mit dieser Gemeinde zu tun haben. Aber die anderen fünf bleiben und erleben, wie diese Gemeinde wächst und sich verändert. Sie tun sich schwer mit den Veränderungen, aber sie bleiben und haben Anteil an diesem ungewöhnlichen Segen. Ich will das nicht beschönigen. Es gab und gibt viele Konflikte. Aber als ich diese Gemeinde 30 Jahre später wieder besuchte, konnte ich mit Menschen zusammen sein, die zusammengewachsen sind, die zusammengesessen haben und Anbetungslieder gesungen haben, gerade so wie wir heute, und Gott gelobt haben. Und in der Kirche war kaum Platz für alle Besucher. Vor 30 Jahren war ich dabei, als diese Sachen passierten. Mein Vater war dieser neue Pfarrer und das Ganze passierte in Sri Lanka. Und ich habe es gesehen, was es bewirkt, diese Predigt vom Kreuz Christi und die Predigt des Evangeliums. Die Übersetzerin war übrigens vor 3 Wochen hier im Gottesdienst. Dadurch sind diese Geschichten wieder mir lebendig geworden und haben mich in der Predigtvorbereitung auch daran erinnert. Das, was den Menschen an Gottes Tat als dumm erscheint, ist klüger als das, was wir uns ausdenken können. Denn er macht keinen Unterschied zwischen Menschen. Er ist für alle gestorben und alle können Anteil an dem Kreuzesgeschehen haben, durch den Glauben. Und alle werden eingeladen, eine Gemeinde zu werden. Paulus schreibt, es gibt Juden und Griechen. Für die Griechen ist es eine Dummheit, für die Juden Gotteslästerung, was dort am Kreuz geschieht. Aber Griechen und Juden sind es auch, die angesprochen werden durch die Verkündigung des Evangeliums. Und durch die Verkündigung des Wortes vom Kreuz entsteht Gemeinde, weil Gott es so beschlossen hat. Und die Gemeinde besteht aus Griechen und Juden. Doch durch die Verkündigung des gekreuzigten Christus schafft Gott sich seine Gemeinde, modern gesagt, aus verschiedenen Nationen und Religionen und was für Unterschiede wir uns noch ausdenken könnten. Jetzt sind sie Christen. Da ist dann kein Unterschied mehr nötig. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.